The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, und zwar Mittwoch, der 13. September.
Über das vergangene Wochenende hat der Sturm Daniel in Libyen für verheerende Überschwemmungen gesorgt. Allein in der östlichen Stadt Derna sollen 2000 Menschen ums Leben gekommen sein. Ganze Stadtteile seien von den Wassermassen regelrecht mitgerissen worden.
Nordafrika wird zurzeit von heftigen Naturkatastrophen heimgesucht. Mehrere tausend Tote, wie gerade gehört, in Libyen durch Überschwemmungen. Über 10.000 Menschen werden noch vermisst. Zuvor wurden am Wochenende Teile von Marokko von einem wirklich heftigen Erdbeben erschüttert. Zwischen zerstörten Häusern und Bergen aus Schutt steht dieser Marokkaner und schildert dem Nachrichtensender Euronews, wie er und die anderen Bewohner seines Dorfes im Atlasgebirge die Verletzten und Toten aus den Trümmern gegraben haben. Mit bloßen Händen. Hilfe habe er keine bekommen, sagt er. Das erzählt auch diese Dorfbewohnerin. Es sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen rund 300.000 Menschen, also einmal eine Stadt so groß wie Kassel, die wie diese beiden auch an Tag 5 noch immer auf Hilfe warten. Unter ihnen sind 100.000 Kinder. Nur Großbritannien, Spanien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate dürfen bislang helfen. Hilfe aus Deutschland ist unerwünscht. Das hat das marokkanische Königshaus jetzt mitgeteilt. Auch die USA sowie die ehemalige Kolonialmacht Frankreich dürfen nicht vor Ort ihre Helfer aussenden. Dabei liegt doch die Hoffnung, noch Überlebende unter diesen Trümmern zu finden, inzwischen bei Null. Die Angst vor Krankheiten und Seuchen steigt mit jedem weiteren Tag. Stefan Rupp aus unserem Podcast-Team hat Kontakt zu Menschen in Marokko aufgenommen. Die Berliner Tänzerin und Tanzpädagogin Raxan ist gerade mit ihrer Gruppe für modernen orientalischen Tanz vor Ort. Und sie hat mit Stefan über ihre Eindrücke von dieser Naturkatastrophe gesprochen.
Guten Morgen, Raxan. Wie hast du persönlich das Erdbeben erlebt?
Wir hatten einen schon sehr erfüllten Tag gehabt. Wir waren viel in Marrakesch unterwegs, abends nach dem Essen auf dem berühmten Jamal Efnahm. Es tobte das Leben. So erfüllt sind wir nach Hause in unser Riad. Ich habe mich ins Bett gelegt, ich habe geschlafen schon, war gerade so weg. Da bin ich von einem unglaublichen Schlag aufgewacht. Mein Hirn hat gesagt, ich würde angegriffen werden. Ich habe mich, bin hochgeschreckt und wollte zuschlagen. Und in dem Moment wurde mein Bett angehoben. Und es gab noch mal so einen Shake. Und dann bin ich auf den Boden gefallen. Und dort lag ich dann und habe mich an der Wand festgehalten. Und habe dann nur gemerkt, dass diese Wand, an der ich mich festgehalten habe, ebenfalls in Bewegung geraten ist. Es war ein Gefühl, wie in einer Wäschetrommel mit Steinen zu liegen. Das war ein unvorstellbarer Moment des Schreckens und des Nichtverstehens.
Und wie hat Marrakesch am nächsten Morgen ausgesehen? Hat sich die Zerstörung für dich deutlich gezeigt?
Also wir haben ja in unserem Riad in der Medina gewohnt, übernachtet. Diese alte Bausubstanz hält solche Dinge erstaunlich gut aus. Ganz anders war es in unserer Nähe gelegenen Mella, das ist das alte jüdische Viertel. Die Bausubstanz, dort eine andere Architektur. Und dort sind wirkliche schlimme Schäden entstanden. Dort haben etliche Menschen ihr Obdach, ihr Zuhause verloren und auch ihr Leben.
Und was würdest du sagen, wie groß ist die Solidarität unter den Menschen?
Sehr groß. Jedenfalls das, was ich aus meiner privilegierten Blase so empfinden und sehen kann, ist, dass sowieso in dieser Gesellschaft hier tief verankerte sich kümmern um den Nächsten ganz selbstverständlich greift. Und wir haben das am eigenen Leib erfahren dürfen. Der junge Mann, der im Riad die Nachtwache übernommen hatte, hat sich unglaublich um uns bemüht, war von großer Sorge erstmal um uns, hat parallel immer versucht, seinen Vater zu erreichen. Aber wir waren diejenigen, die sagen mussten, gehe bitte und kümmere dich darum, sieh nach deiner Familie. Er hat tatsächlich in dieser Nacht seine Tante verloren, kam trotzdem immer wieder mit seinem Motorrad zu uns zurück. Der Zusammenhalt der Menschen, und wir wurden als Touristinnen auch gleich in dieses System eingegliedert, ist enorm.
Was haben diese Erlebnisse und diese Situation ganz persönlich mit dir gemacht?
Das ist etwas, was ich mitnehme daraus, ist weniger Schreck als eine weitere Begegnung mit der großen Herzlichkeit der Menschen hier. Und beim Heraustreten aus der Medina, aus der Stadtmauer, ist mir aufgefallen, dass also an einer Ecke ein kleines Haus eingestürzt war. Sicherlich gab es da Verletzte, aber dort, also vor diesem einzigen Geröllhaufen dieses Platzes, war ein riesengroßes Team an internationaler Presse, die da drauf gehalten haben. Aber niemand zeigt, wie souverän und menschlich die Leute hier mit dieser Katastrophe umgehen. Mein persönlicher Eindruck ist, dass Marokko bekommt das hin, aufgrund des sozialen Zusammenhaltes der Menschen in diesem Land.
Dann danke, Raxan, und weiterhin eine sichere und gute Reise für dich und deine Gruppe.
Alles Gute, danke schön und danke für deine Wünsche. Wir werden eine weitere schöne Reise haben.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit Siegfried Russwurm, dem Präsidenten des Bundesverbandes der deutschen Industrie, spreche ich jetzt gleich über die Rezession, die Angst vor der Deindustrialisierung und warum eigentlich der deutschen Industrie seit Jahrzehnten keine nennenswerte Erfindung mehr gelungen ist.
Da gehört dazu, dass wir die teuerste Energie Situationen der Welt haben. Da gehört dazu, dass wir langsam sind, wenn es um Genehmigungen, um Planungen geht. Dazu gehört, dass wir kompliziert sind.
Anne Schwedt weiß, was gestern bei der mit Spannung erwarteten Apple Keynote vorgestellt wurde. Und wir freuen uns über Altersoptimismus bei Paul Simon, der Musiklegende. Naja, und dann berichten wir von der Altersmilde, die Gerhard Schröder in seinem Duell mit Oscar Lafontaine offenbar befallen hat. Wie steht es eigentlich um die Wirtschaft bei uns im Lande? Je nachdem, mit wem man spricht, erhält man auf diese ja eigentlich simple Frage verschiedenste Antworten. Entweder malt er gegenüber den Teufel an die Wand oder aber er ist voll der Aufbruchseuphorie. Nur unser Kanzler, Olaf Scholz sein Name, der schafft beide Gefühle auf einmal. Im ZDF-Sommerinterview mit Theo Koll sagte er noch:
Deutschland ist hoch erfolgreich als Exportnation. Manche Wirtschaftszweige exportieren 80% dessen, was sie hierzulande produzieren.
Aber wir exportieren dann auch ganze Unternehmen, die weggehen.
Wenn dann anderswo das Wachstum etwas schwächelt, dann haben wir das immer schon gemerkt. Aber man darf da jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Ich plädiere ausdrücklich dafür, dass wir weiter eine erfolgreiche Exportnation sein wollen und alles dafür tun, dass das so bleibt.
Und wenige Tage später im Bundestag war plötzlich von Mehltau die Rede, der sich über unser schönes Land gelegt habe.
Nur gemeinsam werden wir den Mehltau aus Bürokratismus, Risikoscheu und Verzagtheit abschütteln, der sich über Jahre, Jahrzehnte hinweg über unser Land gelegt hat. Dieser Mehltau lähmt unsere Wirtschaft und er sorgt für Frust bei den Leuten im Land, die einfach wollen, dass Deutschland ordentlich funktioniert.
Einer, der diese Frage, wie steht's um die Wirtschaft, nüchtern einordnen kann, ist Siegfried Russwurm. Er ist Präsident des BDI und als Vorstandsmitglied bei Siemens hat er selbst die deutsche Wirtschaft, so wie sie heute ist, mitgeprägt. Wollen wir doch mal hören, was dieser Mann uns zu sagen hat. Herzlich willkommen. Das sind die Wachstumszahlen, wie sie sozusagen offiziell gerade auf dem Tisch des Hauses liegen, Herr Russwurm. Sie haben ja selber Ihre Experten, was ich richtig finde. Sozusagen der BDI-Präsident verschafft sich selber ein Bild über die konjunkturelle Lage und das, was da kommt. Und die wird morgen veröffentlicht, das neueste Werk Ihrer Experten. Geben Sie uns ein Gefühl dafür, wo steht dieses Land, was kommt da?
Also erstmal in Zahlen ausgedrückt, unsere neueste Hochrechnung sagt für 23 minus 0,4%. Jetzt klingt es nach einer kleinen Zahl, aber das ist jetzt nicht mehr nur so um die Null, wo wir standen. Minus 0,1, kann man sagen, ist eine rote Null. Also minus 0,4 ist schon jetzt nicht mehr wegzudiskutieren. Also dieses Jahr wird nicht nur technisch, weil zwei Quartale hintereinander oder so, aber das wird für die deutsche Wirtschaft ein Jahr der Rezession.
Ein Jahr der Rezession, aus dem wir auch nicht einfach so wieder rauskommen. Da liegen ein paar strukturelle Dinge. Ich habe das gelesen, was Ihre Experten, Sie haben mir das freundlicherweise vorab gegeben, das ist nicht nur der Wind, der aus Asien hier rüber weht.
Genau. Und das Problem ist ja, es ist nicht nur die übliche Welle der Konjunktur. Da könnte man sagen, okay, kommt alle paar Jahre und wir arbeiten so wieder raus. Nerven behalten, wird schon. Das ist ja überlagert davon, dass wir strukturell jetzt schon über 5 Jahre und nicht nur Krisen induziert durch Covid oder Krieg in der Ukraine, wirklich abfallen. Und die Kombination, die ist natürlich schon ziemlich heftig und führt auch zu Einzeldaten. Das ist ja die Chance, wie wir unsere Hochrechnung machen. Wir können die 35 Branchenverbände beim BDI abfragen. Was habt ihr denn für Daten? Klar, Auslandsdaten holen wir uns von den üblichen Quellen. Aber in Deutschland wissen wir, wen wir fragen können in den Branchenverbänden. Und das sieht wirklich nicht gut aus.
Das heißt, wir fallen ab, heißt Deutschland als Wirtschaftsstandort steigt ab.
Naja, es ist ja ganz einfach. Wenn so der Durchschnitt der Welt, ich weiß, dass das eine mittlere Krankenhaustemperatur ist, aber wenn der irgendwo bei 3% Wachstum liegt und Deutschland ist unter Null, dann heißt das, wir verlieren Marktanteile in der Welt. Wir werden nach hinten durchgereicht. Und dazu passen einfach alle Einzeldaten. Jetzt kann man ja unterschiedliche Sichten, unterschiedliche Statistiken anschauen, unterschiedliche Quellen, aber das Bild ist einfach sehr konsistent.
Wenn Sie nur einen Satz hätten, Herr Rüsswurm, um das einem Bundeskanzler, dem Bundespräsidenten zu verklickern, worum es hier wirklich geht, wo sagen Sie, ist von diesen strukturellen Dingen, lassen wir Pandemie und all das weg, von den strukturellen Dingen, wo ist der Hauptpunkt, warum wir nicht mehr wachsen?
Dummerweise ist es nicht nur ein Punkt, den man dann drehen kann. Es ist eine seltsame Kombination von mehreren Dingen. Da gehört dazu, dass wir die teuerste Energie Situationen der Welt haben. Da gehört dazu, dass wir langsam sind, wenn es um Genehmigungen, um Planungen geht. Dazu gehört, dass wir kompliziert sind mit unseren Rahmenbedingungen für Unternehmen. Und dazu gehören natürlich ein paar externe Faktoren, dass zum Beispiel unser wichtiger Kunde China momentan schwächelt.
Ich habe noch eine andere Begründung zu bieten. Dafür steht sinnbildlich das. Herr Rüsswurm, alles, was Sie genannt haben, ist mir natürlich vertraut und alles ist auch richtig. Aber könnte es auch sein, dass uns verdammt lange nichts mehr eingefallen ist? Ich habe bei Apple keinen Klagen gehört über die Energiepreise, weil denen was einfällt. Und wissen Sie was, dann schlagen die das bei einem iPhone 15, glaube ich, wird heute bekannt gegeben, einfach drauf. Wenn es läuft, dann läuft's. Das ist der Wert von Apple an der Börse. Sie kennen das Chart von mir. Das ist das Doppelte ungefähr auch Ihres Arbeitgebers. Zeigen Sie mir mal, wo Siemens ist hier in dieser Grafik. Da müssen Sie schon suchen. Ist das nicht traurig? Und erstens, Ideenarmut?
Der Korrektheit halber, das ist eine Zeit lang her, dass das mein Arbeitgeber war. auf der anderen Seite...
Aber also, ist die Hälfte wert.
Auf der anderen Seite, klar, also die großen 5 in USA, das ist ein Sonderfall. Da kann man und sollte man drüber reden, also Amazon, Microsoft, Apple.
Ja, aber dann ist ja jede Idee ein Sonderfall. Als Daimler und Herrn Benz das Auto eingefallen ist, das war das iPhone des vergangenen Jahrhunderts, ja, das war auch ein Sonderfall.
Fallen mir aber schon ein paar Innovationen der letzten Jahre auch in Deutschland ein. Also es ist ja nicht so, dass hier nichts passiert ist. Außerdem nur auf den DAX zu gucken, das wird natürlich auch nicht unbedingt der Struktur unseres Landes gerecht. Also deutscher Mittelstand, unsere vielen Hidden Champions, die gar nicht so hidden sind, weil sie über 1 Milliarde Umsatz machen, die kann man schon mit dazu zählen.
Ja, ich will die nicht schlecht machen. SAP ist die letzte große Gründung in diesem Land gewesen, die es in den DAX geschafft hat. Ist ein Familienunternehmen de facto gewesen zunächst mal, oder?
Ja, nochmal. Also Größe aber, ist ja nicht alles. Also kein Apple iPhone funktioniert ohne den Klebstoff eines Technologieexperten aus einem Vorort von München. Glaub keiner. Ist jetzt nicht ein Milliardenunternehmen. Aber sind die Weltmeister in Klebstoff und sie glauben gar nicht, was in so einem iPhone alles geklebt ist. Mit einem Klebstoff oder mit 97 verschiedenen Klebstoffen aus München.
Ist ein bisschen wie Koch und Kellner, oder?
Nö. Unterschiedliche Industrietraditionen.
Aber Herr Rüsswurm, ich will mit Ihnen ja ergründen, Sie sind ja nicht selbst verantwortlich, ich will mit Ihnen ergründen, warum wir so eine Diskrepanz haben in diesen Jahrzehnten. Eine SAP macht 2,3 Milliarden Gewinn nach Steuern und eine Microsoft die ist ehrlich gesagt ungefähr zur selben Zeit gegründet und im selben Geschäft, da gibt es eigentlich keine Ausreden, ist so anders, ist das 20-, 30-fache. Warum ist das so? Haben Sie dafür eine Erklärung?
Also nochmal, die großen Unternehmen aus Kalifornien, die haben einfach den Sweet Spot Privatkunden und damit Skaleneffekte erwischt. Und das haben wir in Deutschland, in Europa nicht geschafft. Und Softwareindustrie ist halt extrem. Die N plus erste Lizenz kostet mich nichts, aber gibt mir nochmal Umsatz. Und deswegen ist was passiert. Also ich bin Maschinenbauer, ne? Ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich über IT rede. Aber wir alle, also zumindest Leute unserer Generation, erinnern sich, dass der übliche Weg doch war, irgendwas Neues ist in sehr exquisiten Anwendungen entstanden und dann langsam bis zu uns Privatleuten gekommen. Schönstes Beispiel ist immer Teflon, ne? Also Raumfahrtmaterial, mhm, und am Ende hatten wir es in der Bratpfanne. Bei der Software ging es andersrum. Wir setzen heute in Industriesoftware Dinge ein, die sind gewachsen aus dem Privatkundengeschäft. Und die Microsofts und Amazons und die Googles und die Apples, die haben das als erster erkannt und sind damit auf eine Wachstumskurve gegangen, die explodiert ist. Das haben wir nicht geschafft.
Herr Rußwurm, also ich trete an mit Gegenbeispielen. Bertelsmann ist A, nicht DAX, sondern Familienunternehmen, ist nur B2C, ist das mächtigste Medienhaus in unserer beider Jugend gewesen in Europa. Da war nichts dergleichen. Die anderen waren noch gar nicht gegründet. Das war nur Business to Consumer. Das war nicht irgendwie Skalierung und Großindustrie. Gucken Sie sich das bitte mal an. Zu Google, heute Alphabet. Das ist
aber halt nicht digital geworden. Also nicht früh genug. Ich will das ja gar nicht verteidigen. Sie haben ja, also
ja, aber ich will ja mit Ihnen ergründen, es ist ja wichtig auch für Ihre Mitglieder, wo sieht unser Präsident eigentlich bei uns selber? Nicht nur bei der Politik, beim Strompreis. Putin ist schuld, ist schon klar. Der Chinese schwächelt, klar, Corona ist auch eine Widrigkeit gewesen. Aber wir könnten ja auch, ich wollte mit Ihnen auch mal darüber sprechen, wo Sie und Ihre Kollegen aus den Vorstandsetagen Verantwortung übernehmen für diesen Abstieg, der weit vor dem Abstieg der Zahlen bei der Konjunkturprognose begonnen hat.
Also nochmal, der Abstieg, das ist ja keiner, der 100.000 Unternehmen in Deutschland trifft. Diese exponentielle Steigerung, das ist schon was Spezielles. Aber ansonsten gibt es ja viele sehr erfolgreiche Unternehmen. Wo man aufpassen muss, ist, es gibt ganz viele Unternehmen, die haben ihren Hauptsitz in Deutschland. Die sind weltweit extrem erfolgreich. Und wenn du die dann fragst, wie viel Geld verdienst du in Deutschland? Ja, nicht so viel. Also die Differenzierung deutsche Unternehmen, was ja an sich schon ein schwieriger Begriff ist, also wenn wir mal ersatzweise die ihr Headquarter in Deutschland haben, versus deren Erfolg in der Welt, das sind schon zwei Paar Stiefel. Auch auf der Innovationsseite. Ich meine, es gibt in Deutschland eine massiv unterschätzte Branche, wir nennen die industrielle Gesundheitswirtschaft. Mhm. Also das ist alles, was in Gesundheit geht und nicht Pflege direkt am Patienten ist. Mhm. Also nicht die Krankenhäuser, nicht die Pflegekräfte, aber alles, was man so im Krankenhaus braucht. Das ist eine extrem erfolgreiche Branche in Deutschland. 16,5% F&E-Quote, hochgradig attraktiv, hochgradig innovativ und erfolgreich. Und wenn man dann mit einzelnen Unternehmen redet, wo die in der Welt was machen, dann passiert halt Digital Health, also die zukünftige Medizin, nicht in Deutschland, während wir in Deutschland die Mechanik richtig gut können. Also die Frage, jemand hat Corona, wie kann ich eigentlich möglichst gut vorhersagen, ob das eine Feld-, Wald- und Wieseninfektion ist, die nach einer Woche wieder vorbei ist, oder was Schlimmeres? Das geht inzwischen auf der Basis von CT-Bildern sehr gut. In Deutschland CTs entwickelt, die ganz geringe Strahlenbelastung haben. Kann ich also für sowas tun? Habe ich mir zeigen lassen während der Pandemie. Super. Und dann habe ich gefragt, wo macht ihr was? Ja, diese Hardware, das CT-Gerät in Deutschland. Aber die Software, die aus dem Bild rechnet, was sollte man denn mit dem Menschen tun? Die passiert halt in Princeton oder in Singapur. Fragt der Rüssel, und warum?
Ja, warum?
Ja, weil wir dort an die Datensätze kommen. Nicht an die vom Siegfried Rüssel oder von Gabor Steingart, aber an anonymisierte Datensätze. Das also, ist Big Data in Medizin.
Also der Gesetzgeber.
Regulatorische Rahmenbedingungen.
Das war nur ein Ausschnitt aus dem Gespräch, das wir gestern Abend auf unserem Medienschiff The Pioneer One geführt haben. Das ganze Gespräch mit dem BDI-Präsidenten, das hören Sie am Samstag als Pioneer-Sonderpodcast auf thepioneer.de.
My Way. Zukunft kommt von Zuversicht. Der Strategiegipfel der Familienunternehmen.
In gut zwei Wochen ist es soweit. Ich freue mich auf Sie und wen Sie da alles treffen können auf dieser My Way, der ersten Konferenzveranstaltung von The Pioneer. Christian Lindner wird da sein, unser Bundesfinanzminister, seine Koalitionspartnerin Katharina Beck in der Bundestagsfraktion, die Grünen zuständig für Finanzen und jede Menge anderer Menschen. Zum Beispiel André Schwemmlein, der CEO von Flixbus. Ein Unternehmen, das der Mann mit zwei Freunden gegründet hat. Donja Florenz Armer ist da von Hapag-Lloyd, Katharina Röhrig von Melitta und Nils Prüfer von Kienbaum. Herr Balsen sowieso, Verena Pauster auch. 70 Speaker sind aufgeboten. Sie treten auf der großen Bühne auf und Frank Doppeide zum Beispiel, Miriam Meckel zum Beispiel, Julius Vandela in exklusiven Masterclasses. Da erwartet sie im Übrigen dann auch Bernd Trautwein, Managing Director von Verovis. Sein Thema? Die digitale Transformation.
Schauen wir auf die Finanzfunktion. Mit ihren langsamen, aufwendigen und viel zu detaillierten Prozessen sehen wir oft eine Steuerung bis hin zum Kollaps. Wer früh genug reagiert und weiß, worauf er achten muss, ist der Zukunft einer befreiten Finanzfunktion einen Schritt näher. In unserer Masterclass Digital Transformation zeigen wir Ihnen die 7 Dimensionen, die Sie im Blick haben sollten, um Ihr Zielbild und die Next Steps dorthin zu entwickeln. Meine Kollegen Carsten Borg, Markus Eisel und ich, Bernd Trautwein, freuen uns auf Sie beim MyWay-Gipfel am 29. September in Berlin. Seien Sie dabei.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Nur da haben gestern alle Investoren auf die Apple Keynote in der Konzernzentrale gewartet und geschaut, was da geboten wird. Welche Neuerungen, was kommt, was bleibt. Das alles hat auch mitverfolgt meine Kollegin Anne Schwedt in New York, die das jetzt für uns bewerten kann und möchte. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Viele haben ja mit der Präsentation des iPhone 15 gerechnet. Wurden denn diese Erwartungen enttäuscht oder erfüllt?
Ja, also so eine richtige Knaller-Innovation gab es jetzt nicht, aber das hat auch eigentlich kaum einer erwartet. Das iPhone 15 ist halt technisch wieder ein bisschen besser, schnellerer Prozessor, helleres Display, bessere Kamera, das Gehäuse ist jetzt auch härter und aus Titanium. Und was auch neu ist, die Ladebuchse ist jetzt USB-C und nicht mehr dieses Apple-eigene Lightning-Kabeleingang quasi. Und was tatsächlich auch untypisch und deshalb auch überraschend war, die Einstiegspreise sind billiger als das Vorgängermodell, zumindest im Euro-Bereich. Normal gehen die Preise ja immer nach oben, also gerade beim letzten gab es ja auch krasse Preisanstiege. Das billigste iPhone 15 gibt es jetzt schon für 949 Euro, 50 Euro weniger als das iPhone 14 letztes Jahr. Das iPhone 15 Pro fängt bei 1.199 Euro an, das ist damit 100 Euro billiger als das 14er. Was da Apple wahrscheinlich versucht ist, die Leute zum Upgraden zu bewegen. Der Trend geht nämlich eher dahin, dass Apple-Nutzer ihre Geräte immer ein bisschen länger benutzen und jetzt nicht jedes Jahr ein Upgrade durchführen. Also ja, Apple sagt zwar, es ist das beste iPhone, das sie je hergestellt haben, aber ist ja irgendwo auch klar, man stellt ja kein schlechteres iPhone her. Also besser als der Vorgänger ist es auf jeden Fall. Muss man das jetzt unbedingt haben, weil es so krass neu und innovativ ist? Wahrscheinlich nicht.
Und trotzdem, Anne, hat doch die Wall Street gleich nach Börseneröffnung sehr, sehr negativ reagiert. Die Aktie rutschte ins Minus. Warum eigentlich?
Ja, weil einfach nicht so viel erwartet wurde von dem neuen iPhone. Also da jetzt auch nicht wirklich ein Hype ausbrach bei der Apple-Aktie. Und nach der Produktvorstellung fiel die Aktie auch noch weiter. So wirklich happy sind die Anleger nämlich nicht über diesen USB-C-Eingang. Das heißt nämlich, dass die Kunden nicht mehr auf diese Apple-eigenen Ladegeräte angewiesen sind, sondern jetzt die Ladegeräte von jedem beliebigen Hersteller nehmen können. Und das könnte zu Umsatzrückgängen führen bei Apple mit Blick eben auf die Zubehörverkäufe. Und auch so insgesamt hält sich die Angst auch um das wichtige China-Geschäft weiter. Da steht ja immer noch im Raum, dass Beamte in Zukunft keine iPhones mehr benutzen dürfen. Also was die Apple-Aktie betrifft, momentan eher schlechte Laune an der Wall Street. Die Aktie schloss auch mit einem Minus von 1,7%.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Streitigkeiten auch nach mehr als 2 Jahrzehnten noch beigelegt werden können. Ja, Gott sei Dank, das ist doch mal eine gute Nachricht an diesem Morgen. Und das beste Beispiel für diese neue Versöhnlichkeit, das liefern die Rivalen Gerhard Schröder, SPD, und Oskar Lafontaine, ehemals SPD. Der eine war von Hause aus links, der rote Oskar eben, der auch natürlich gegen den NATO-Doppelbeschluss von Helmut Schmidt aufbegehrte.
Da aber die Geschichte der Menschheit lehrt, dass man niemals zuverlässig technisches oder menschliches Versagen ausschließen kann, ist eben nicht nur der bewusste Einsatz der atomaren Waffen ein Verbrechen, sondern für mich bereits die Produktion und die Lagerung dieser Waffen.
Und der andere war ein Mitte-Rechts-Sozialdemokrat in der Tradition von, sagen wir, Helmut Schmidt. Wen wundert's, dass dieser Gerhard Schröder aus Niedersachsen später dann die Agenda 2010 mit folgenden Sätzen im Deutschen Bundestag auf den Weg gebracht hat.
Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Alle Kräfte der Gesellschaft werden ihren Beitrag leisten müssen. Unternehmer und Arbeitnehmer, freiberuflich Tätige und auch Rentner.
Vor rund einem Vierteljahrhundert überwarfen sich die beiden Männer. Nach dem rot-grünen Wahlsieg im Jahr 1998 wurde der damalige Parteichef der SPD, Oskar Lafontaine, unter Gerhard Schröder zum Finanzminister ernannt. Das behagte ihm für keine einzige Sekunde. Kein Wunder also, knapp ein Jahr später legte Lafontaine mit einem großen Bums und Wumms all seine Ämter nieder. SPD-Parteivorsitz weg damit, Finanzministerium weg damit. Seinen Sohn auf der Schulter zog er sich ins Privatleben, ins Saarland zurück. In einer Sondersendung berichtete damals der SWR.
Es war um 17.51 Uhr heute Nachmittag, als die erste Eilmeldung auf unsere Computerschirme kam. Oskar Lafontaine zurückgetreten als Finanzminister. Und etwas später dann die zweite Meldung. Er gibt auch den Parteivorsitz ab und schließlich die dritte Meldung. Er tritt auch als Abgeordneter zurück.
Ab dann wurde rhetorisch mit harten Bandagen gekämpft. Lafontaine machte Schröder für den Untergang der SPD verantwortlich.
Was bleibt, ist eine Sozialdemokratie, die für den größten Sozialabbau nach dem Kriege verantwortlich ist. Oder besser gesagt, ein sozialdemokratischer Kanzler, der hat natürlich die Weichen gestellt für den Niedergang der SPD.
Gerhard Schröder, ebenfalls kein Kind von Traurigkeit. Nur hat er seine Kritik ein bisschen netter verpackt, wie vor wenigen Jahren hier auf der Pioneer One in einem Live-Gespräch.
Und dieses Geschwätz, was Oskar gemacht, verstehen Sie es doch. Ich mag ihn ja immer noch irgendwo. Das ist doch auch reine Legitimation einer Entscheidung, die er wahrscheinlich heute mehr bedauert als jeder andere, nämlich die Flucht sowohl aus der SPD als auch aus der Verantwortung.
Schröders freundschaftliche Gefühle gegenüber Lafontaine, wenn man das so nennen möchte, sind also nie ganz verschwunden. Eine Grundlage, wenn auch eine brüchige, aber auf der man aufbauen kann. An diesem Samstag feiert nun Oskar Lafontaine Geburtstag, seinen 80. Geburtstag. Gerhard Schröder wird ihm bald folgen. Ja, und gibt's ein schöneres Geschenk als einen kleinen Gruß vom ehemaligen Rivalen. Gerhard Schröder hat diesen Geburtstagsgruß jetzt für den Stern gedichtet und dann, damit's auch wahrgenommen wird, veröffentlicht. Zitat: Du bist wieder einmal schneller als ich. Am 16. September dieses Jahres wirst du 80 Jahre alt. Ich erst am 7. April nächsten Jahres. Zu deinem 80. gratuliere ich dir sehr herzlich. Und weiter, Gerhard Schröder, 80 Jahre alt zu werden, ist gewiss ein Grund, alte Reibereien Geschichte werden zu lassen. Der Brief endet, Mit beste Grüße, dein Gerd. Fazit: Alte Liebe rostet nicht, sagt der Volksmund. Aber alte Feindschaften, die rosten eben doch dahin, bis sie, Gott sei Dank, einfach zerbröseln.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass Altersschwäche auch vor den Superstars der Musikindustrie keinen Halt macht. Selbst vor Paul Simon nicht. Beim Toronto International Film Festival sprach der mittlerweile 81-jährige Musiker darüber, dass er seit Mai auf dem linken Ohr fast nichts mehr hören kann. Das Horrorszenario für einen Musiker wie ihn, der ja auch live auf der Bühne stets zu überzeugen wusste. So kraftvoll klang das noch 2018 bei seinem offiziellen Live-Abschied im Londoner Hyde Park. Damals schon im stolzen Alter von 76 Jahren und nach fast 6 Jahrzehnten in der Musikbranche. Bleiben lassen konnte Paul Simon es trotzdem nicht. Er spielte danach noch mehrfach live. Mit derselben Einstellung geht er auch mit seiner Krankheit um. Er steckt den Kopf nicht in den Sand. Nach der Premiere des Dokumentarfilms In Restless Dreams, The Music of Paul Simon, sagte er dem Publikum, dass er sich langsam, aber sicher damit abfinden könne.
Although in a week from now I'm going to try and work with two guitarists.
Ein neues Album gab es in diesem Jahr trotzdem. Seven Psalms heißt es. Enthält passenderweise 7 neue Songs und hat eine halbe Stunde Spielzeit. Altersgerechtes Verhalten, würde ich sagen. Woher der mittlerweile 81-Jährige die Kraft nimmt, immer noch einen draufzusetzen? Die Lösung ist das Gitarrenspiel.
I play the guitar every day. It's the instrument that allows me to express myself creatively.
Man kann nur hoffen, dass ihm diese Zuflucht so lange wie möglich erhalten bleibt. Und selbst wenn es einmal zu Ende geht, das musikalische Erbe von Paul Simon bleibt für immer. The Mississippi Delta. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. I'm going to Graceland, Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. And I may be obliged to defend every life.